Liebe Geschwister, wir betrachten nun die fünfte Stelle im Jakobusbrief, die fünfte Bibelarbeit zum Thema Glaube ohne Werke ist tot. Das ist vielleicht der bekannteste Satz aus dem Jakobusbrief neben dem anderen: Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein. Und wir lesen nun den zweiten Teil des zweiten Kapitels, Vers 14 bis 26, Jakobus 2, Abvers 14. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran, die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. So war das Wort Gottes aus dem Jakobusbrief. Und nun sind wir alle, denke ich, gute evangelische Christen und kennen auch die Stelle, die Martin Luther besonders betont hat. Im Römerbrief, Kapitel 3. Das möchte ich zum Vergleich gleich dazu vorlesen. Römer 3, Abvers 21. Nun aber ist ohne Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gerechtigkeit Gottes aber durch den Glauben an Jesus Christus zu allen und auf alle, die da glauben, denn es ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden ohne Verdienst gerechtfertigt aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, welchen Gott dargestellt hat als Sühnopfer durch den Glauben in seinem Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen der Nachsicht mit den vorher geschehenen Sünden unter der Geduld Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und rechtfertigt den, der des Glaubens an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werde, ohne Werke des Gesetzes. Luther hat übersetzt, allein durch den Glauben. Obwohl hier steht nicht allein, sondern es steht ohne Werke, Glauben, ohne Werke des Gesetzes. Werke des Gesetzes. Und weiter heißt noch, oder ist Gott allein der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden. Denn es ist der eine Gott, der rechtfertigt die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Und dann, wir haben ja auch gehört über Abraham als Beispiel im Jakobusbrief, jetzt wollen wir zum Vergleich auch gleich hören, Römer 4, was der Apostel Paulus, inspiriert vom Geist Gottes, dazu schreibt. Was wollen wir denn sagen von unserem Vater Abraham, dass er gefunden habe nach dem Fleisch? Ist Abraham aus Werken gerechtfertigt? So hat er Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Soweit, vielleicht mal kurz drüber nachdenken. Ist das ein Widerspruch zwischen Jakobus und Paulus? Es hat ganze Theologenstreitereien gegeben, Konfessionsstreitigkeiten über viele Jahrhunderte über diese Stellen, insbesondere diese zwei Kapitel, oder es sind ja nicht nur zwei Kapitel, aber diese Schwerpunkte im Jakobusbrief und im Römerbrief. Vereinfacht gesagt wurde behauptet, der Apostel Paulus schreibt, der Mensch wird gerechtfertigt nicht durch Werke, sondern durch den Glauben allein. Und der Jakobusbrief sagt, er wird gerechtfertigt aus den Werken. Das ist sehr vereinfacht. Aber wir werden sehen, dass es kein wirklicher Gegensatz ist, kein Widerspruch, sondern dass es verschiedene Gewichtungen sind. Paulus führt zum Kreuz hin, Jakobus kommt vom Kreuz her. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, um es richtig zu unterscheiden, worauf nun jeder Autor vom Geist Gottes inspiriert seinen Schwerpunkt legt. Nun, wir wissen, dass die evangelischen Kirchen stärker den Römerbrief betonen. Die katholische Kirche hat sich immer auf Jakobus gestützt. Das war ein Grund, dass Luther gesagt hat, es ist eine strohne Epistel. Und hat es ganz an das Ende gestellt, direkt vor der Johannes-Offenbarung. Und in anderen Bibeln steht es nicht so weit hinten, ja, der Jakobusbrief. Aber Luther konnte nicht so viel damit anfangen. Obwohl auch er in seinen Schriften zugibt, dass der Mensch natürlich auch, dass der Christ natürlich auch Werke bringt, wenn der Glaube echt ist. Und genau das ist der Punkt. Es geht nicht um Werke des Gesetzes, sondern es geht um Werke des Glaubens. Ich möchte schon mal zusammenfassend sagen am Anfang, warum das kein Gegensatz ist. Beide, Jakobus und Paulus, würden die Werke des Gesetzes als Erlösungsweg ablehnen und tun das auch. Paulus vielleicht noch deutlicher als Jakobus, aber auch Jakobus wird niemals sagen und sagt auch an keiner Stelle, dass uns die Werke des Gesetzes vor Gott gerecht machen. Denn er hat gesagt, wer nur ein einziges dieser Gebote übertritt, ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Also kann keiner gerettet werden durch das Gesetz des Mose. Und wir brauchen die Erlösung in Jesus Christus. Der Glaube genauso bei Paulus wie bei Jakobus als Grundlage der Erlösung. Aber beide, Paulus und Jakobus und natürlich auch Johannes und auch unser Herr Jesus selber, sagen, dass wir gerechtfertigt werden durch den Glauben, aber dass der Glaube Frucht bringen muss, wenn er echt ist. Galater 5, die Frucht des Geistes wird es da genannt. Oder Galater 5, Vers 19, der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Die Liebe als Auswirkung des Glaubens, als die höchste Gabe, ja mehr noch als die höchste Frucht sogar. Die Liebe ist nicht nur eine Gabe, sondern es ist die Frucht des Geistes. An erster Stelle steht da die Liebe. Liebe, Glaube, Sanftmut und so weiter. Ich habe es jetzt auswendig einige dieser Fruchtbestandteile nur nennen können. Also es ist kein Gegensatz. Was rettet uns, Glaube oder Werke? Es rettet uns der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Galater 5, Vers 6. Und das schreibt Paulus, nicht Jakobus. Also, der Gewährsmann von Luther Paulus schreibt das selber so. Glaube ohne Werke ist tot, so heißt es dann bei Jakobus. Also nochmals, durch die Werke des Gesetzes wird keiner gerecht, aber die Werke, das Gesetz ist wie der Spiegel, gemäß Jakobus 1 und 2, der uns vorgehalten wird, wo wir erkennen, wie schmutzig wir sind. Wir haben es gehört, dieses Spiegelgleichnis im Jakobusbrief. Man erkennt im Spiegel des Wortes Gottes und besonders auch des Gesetzes, wie sehr wir versagen, wie wenig wir das erfüllen können. Und es wird uns der unendliche Abstand zwischen Gott und Mensch offenbar. Das Gesetz ist wie eine Peitsche, das uns auf uns einschlägt und uns zu Boden zwingt. Und wenn nicht das Evangelium dann wäre, dann wären wir sehr schnell ja, in der Verzweiflung und am Ende. Aber der Herr Jesus ist gekommen, streckt uns die Hand aus und sagt, ich begnadige dich. Ich sterbe stellvertretend für deine Schuld. Für dich gehe ich ans Kreuz und gebe mein Leben hin, mein Blut zur Erlösung für deine Sünden. Nicht für meine, der Herr Jesus war ohne Schuld, aber für die Sünden der ganzen Welt. Alle, die es annehmen, werden in Jesus gerechtfertigt. Das betont Jakobus, das betont Paulus, das betont die ganze Heilige Schrift. Auch schon im Alten Testament finden wir das vorgeschattet, in den Opfern, die aber durch das Opfer Jesu überboten und erfüllt und aufgehoben sind. Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Also die Werke des Gesetzes können uns nicht retten. Dadurch wird kein Mensch gerecht, aber das Gesetz zeigt uns unsere Schuld und Unfähigkeit auf. Wir werden aber gerechtfertigt durch die Werke des Glaubens, aufgrund des rettenden Glaubens, der den Werken vorausgeht. Oder anders gesagt, durch die Frucht des Geistes als Auswirkung des Glaubens. Also gerechtfertigt werden wir durch den Glauben allein, aber den Glauben, der sich als Frucht des Geistes entfaltet und bestätigt. Denn ohne Werke ist der Glaube tot. Werke ohne Glaube sind bloßer Humanismus, ist ein sinnloser und vergeblicher Versuch der Selbsterlösung. Werke ohne Glaube können den Menschen nicht retten. Der Humanist bleibt mit sich allein, er kommt nicht zu Gott, er hält sich selber für edel, hilfreich und gut und wird spätestens nach seinem Tod feststellen, hätte ich doch nur an Jesus geglaubt. Meine allerbesten Werke konnten mich nicht retten, haben mich nur stolz gemacht, haben mich zu einer Höhe emporschwingen lassen, ohne Gott, von der ich jetzt herabgestürzt werde in die Verdammnis. Das ist sehr hart, wenn ein Humanist das dann erkennen muss nach dem Tod. Gerade Pforzheim ist eine Mutterstadt des Humanismus durch Reuchlin und andere. Und da gibt es auch sehr viele Freimaurer, die bilden sich ein, sie tun sehr viel Gutes. Die tun auch Gutes, menschlich gesehen. Aber es sind keine Werke, die sie für das ewige Leben retten, wenn sie Jesus als den einzigen Weg ablehnen. Und wenn sie stattdessen alle Religionen zusammenführen wollen und sagen, es gibt keine wahre Religion. Es gibt keinen wahren rettenden Glauben. Es ist alles relativ. Die Grundidee der Freimaurerei, die wiederum auf dem Humanismus weitergebaut hat und den Tempel der Menschheitsbruderschaft errichten will im neuen Europa, in der neuen Weltordnung. Werke ohne Glaube also sind bloßer Humanismus, ein vergeblicher Versuch der Selbsterlösung. Werke ohne Glaube können nicht retten. Aber genauso wenig kann Glaube ohne Werke rettender Glaube sein. Denn rettender Glaube bringt Werke hervor, und er erweist sich dadurch als echt, indem er die Liebe Christi weiterträgt zu den Menschen. Dadurch erweist sich Glaube als echt. Kein Glaube ohne Liebe und auch kein Glaube ohne Wahrheit lässt sich nicht voneinander trennen. Ein Glaube ohne Werke wäre ein bloßer Formalismus, eine Hülse ohne Inhalt. Deshalb heißt es auch im letzten Vers hier im Kapitel 2, wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Der Glaube ohne Werke, das ist wie ein Leib, in dem kein Geist ist. Ein Leib, der nennt sich Mensch, aber er hat keinen Geist, er kann sich nicht bewegen, der tut nichts. Es ist nur eine Hülse, aber ohne Aktivität, ohne Auswirkung, ohne Frucht. Der Geist wirkt dann die Frucht durch die Werke der Liebe im Gläubigen. Im Humanisten wirkt der eigene Menschengeist, aber im Gläubigen wirkt der Geist Gottes, und das ist was völlig anderes. Unser Menschengeist muss auch erlöst werden durch den Gottesgeist. Ohne Erlösung durch den Gottesgeist wird der Menschengeist von den Dämonen inspiriert und zum Hochmut angestachelt. Ihr werdet sein wie Gott und geht dadurch verloren. Also nochmals, Werke ohne Glaube sind bloßer Humanismus und Glaube ohne Werke ist bloßer Formalismus, eine Hülse ohne Inhalt. Und nun wollen wir Vers für Vers nochmal entlang gehen, nachdem ich das Grundlegende versucht habe, schon mal vorweg zu sagen, dass wir es besser verstehen können. Also ich denke, ihr habt erkannt, es ist kein Gegensatz zwischen Jakobus und Paulus. Diesen Gegensatz haben nur die Theologen konstruiert. Was hilft's, lieber Bruder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? So steht wie in Vers 14. Der Glaube kann selig machen, aber eben nur, wenn er auch Frucht bringt. Das haben wir schon ausgeführt. Und nun bringt Jakobus ein konkretes Beispiel. Er bringt ja immer Beispiele und das hilft uns sehr, dass es nicht im Abstrakten bleibt. Wir sollen auch in der Predigt Beispiele bringen, nicht zu viele, aber die treffenden Beispiele an der richtigen Stelle. Und so ist es auch hier in der Heiligen Schrift selber. Nicht? Es ist natürlich provokativ für die, die die Briefe des Apostels Paulus kennen. Wenn jetzt Jakobus hier schreibt, kann denn der Glaube ihn selig machen? Und Paulus betont ja so den Glauben, weil ja seine Gegner, die Juden und die Pharisäer, betont haben, die Werke sind entscheidend. Und dabei waren sie doch letztendlich Heuchler, weil sie doch nicht wirklich vollkommene Werke hervorbringen konnten. Deshalb ist der Glaube der einzige Weg zur Rettung, der Glaube an Jesus als den Sohn Gottes, den einzigen Herrn und Erlöser. Aber kann dieser Glaube selig machen ohne Werke? Nein. Und das Beispiel Vers 15 und 16, wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? Das ist was, was jedem Menschen, denke ich, sofort einleuchtet. Nicht? Aber es soll auch Menschen geben, die sagen, ich bin ja gläubig, Hauptsache ich bin gerettet, was geht mich der andere an? Ein Heilsegoismus, das ist nicht biblisch. Der Herr Jesus sagt, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Und auch beim Propheten Jesaja etwa lesen wir, brich mit dem Hungrigen dein Brot. Die ohne Obdach sind, nimm auf und bekleide den, der nackt ist. Ich gebe es auswendig wieder. Und genauso hier, wenn ein Bruder oder eine Schwester, das ist jetzt sogar ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde, also nicht einmal die, die draußen sind, denen sollen wir auch dienen, diakonisch, durch Unterstützung, durch Hilfe. Aber wenn in der Gemeinde sogar Geschwister sind, die Mangel leiden, man sieht, da kommt jemand ganz zerlumpt, kann sie nicht mehr gute Kleidung leisten und wir gehen achtlos daran vorüber. Und dann sagen wir sogar noch, sei gesegnet im Namen des Herrn, Friede sei mit dir. Und wir lassen ihn genauso arm gehen, wie er gekommen ist. Dann ist es ein Hohn, ja, eine Heuchelei, genauso wie bei den Pharisäern, das damals vorgeherrscht hat. Es ist geradezu eine Ironie und ein Spott, den wir dann mit diesen Menschen treiben. Brot für die Welt, Miserior, das sind Hilfswerke. Die tun viel Gutes, aber sie haben den Nachteil, dass sie einfach Nächstenhilfe üben, aber ohne, überwiegend, sage ich mal, ohne zum rettenden Glauben einzuladen. Taten der Liebe, ohne den einzig rettenden Glauben. Das ist aber bloßer Humanismus, habe ich schon gesagt. Aber wenn wir sagen, wir seien gläubig und segnen den anderen noch, ist ja recht und schön, aber er ist wirklich hungrig, hat wirklich keine Kleider und wir lassen ihn einfach so im Regen stehen, dann hat das nichts mit christlicher Nächstenliebe und mit tätigem Glauben zu tun. Prüfen wir uns da auch selber in unseren Gemeinden. Gibt es da solche Menschen, die Hilfe brauchen? Es gibt Gemeinden, die machen Armenspeisung zum Beispiel. Da gibt es immer wieder solche Einladungen für Leute auf der Straße, die kommen, können sehr günstig oder auch zum Teil umsonst etwas bekommen. Auch Kleider. Ich weiß nicht, wie es in euren Gemeinden ist. Es ist gut, wenn wir das auch tun. Wir können dann auch was vom Herrn Jesus sagen und weitergeben. Ich denke, das ist im Sinne des Herrn. Aber dass wir auch dann die frohe Botschaft nicht verschweigen. Beides gehört zusammen. Mission und Diakonie. Evangeliumsverkündigung und tätige Nächstenliebe. Es wären hier viele Beispiele aus der Kirchengeschichte zu nennen. Es fängt ja schon an der Apostelgeschichte 6, wo es Witwen gab, die nicht versorgt waren. Und dann wurden Diakone eingesetzt in der Urgemeinde. Das war praktischer Erweis der Nächstenliebe. Und in der Kirchengeschichte etwa der Vater Wichern und andere und Waisenhausgründer Georg Müller und so weiter, die sich wirklich gekümmert haben um die Ärmsten der Armen. Wir können nicht die ganze Welt jetzt beglücken sozusagen, aber wenn Gott uns Menschen direkt vor die Haustür und vor die Füße stellt, die wirklich Not leiden, nicht solche, die uns da nur ausnützen wollen und gar nicht wirklich in Not sind, aber das kann man ja auch unterscheiden, wenn wirklich jemand Mangel hat, sollen wir helfen und wenn es dann noch in der Gemeinde sogar ist, dann ganz besonders. Wir sollen alle Menschen lieben, aber vor allem auch des Glaubens Genossen, heißt es mal, und mit ihnen auch Frieden halten. Das ist dann wirklicher Frieden. Nicht nur fromme Worte, geh hin in Frieden, sondern dass wir Frieden, das heißt einen Heilszustand, Shalom, ihnen auch tätig erweisen. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Und hier werden die Grundbedürfnisse genannt. Kleidung und tägliche Nahrung. Unser täglich Brot gib uns heute. Und dann, bei mir fettgedruckt, der Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Das kann man jetzt besser verstehen, nachdem man dieses Beispiel vor Augen gestellt bekommen hat durch Jakobus. Jemand, der Not leidet, dem sollen wir auch helfen. Und dann ist der Glaube lebendig, wenn man es jetzt positiv formuliert, kein toter, sondern ein lebendiger Glaube. Aktiv in der Liebe. Gottes Liebe wird dann auch in der Nächstenliebe konkret. Man kann immer sagen, ich liebe Gott. Aber wenn ich den Nächsten nicht liebe, dann ist das vielleicht nur ein bloßes Lippenbekenntnis. Im ersten Johannesbrief wird das deutlich gesagt, wenn jemand sagt, er liebt Gott und hasst seinen Bruder, in dem ist nicht die Wahrheit. Das ist auch ein sehr ernstes Wort, was uns immer wieder ja, ins Licht stellt, unser Leben ins Licht bringt, dass wir auch umkehren und uns rufen lassen zum Dienen am Bruder und der Schwester. Das war jetzt ein ganz praktisches Beispiel aus dem Alltag. Jetzt kommt ein Beispiel aus dem theologischen Disput, nennt man das. Da kann man Licht machen. Aus dem theologischen Disput. Vers 18. Es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Ja, das ist ja nochmal genau die Frage. Der eine sagt, ich zeige dir meinen Glauben ohne die Werke. Das ist rein theoretisch alles gesprochen, sieht man ja, das ist gleich Theologengespräch hier. Ne? Aber das kann man gar nicht. Man merkt, das geht gar nicht. Wie kann ich den Glauben zeigen ohne Werke? Kann ich fromm lächeln? Ist vielleicht auch schon ein Werk. Ja, wenn ich nur so fromm lächle, dann ist es auch schon ein Werk. Aber man merkt dann gar nicht, dass ich gläubig bin, wenn ich nicht auch in der Liebe tätig bin. Und der andere hat es dann leicht. Er sagt, ich will dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Das ist dann nicht schwer. Da gibt es viele Möglichkeiten, viele Beispiele. Ich habe mal einige aufgeschrieben, die sich auch in der Bergpredigt finden. Und zwar, wir haben ja auch schon einiges gehört, dass wir zum Beispiel die Feinde lieben. Das ist was ganz Beeindruckendes, auch für die nichtchristliche Umwelt, was auch Heiden beeindruckt. Das sind Christen, die lieben sogar ihre Feinde. Oder dass wir anderen eben praktische Dienste erweisen. Ganz einfache Dinge im Alltag. Bekannte Pfadfinderbeispiel, man hilft der Oma über die Straße. Ja, die tun es auch aus Humanismus, manche sind vielleicht auch gläubig. Es soll aber nicht sein zur Selbsterlösung, sondern als Erweis des Glaubens. Warum sollen wir die guten Werke den Humanisten überlassen? Wir als Christen können doch sicherlich noch viel mehr tun in der Kraft des Herrn. Darum geht es ja. Die Frömmigkeit soll sich aber nicht selber zur Schau stellen, wenn wir mit der rechten Hand was geben, soll die linke nicht wissen, was wir spenden. Zum Beispiel sagt der Herr Jesus auch in der Bergpredigt. Also das war ja gerade die Sünde und die Not der Pharisäer, dass sie vor den Leuten eine Schau abgezogen haben, dass sie angesehen sein wollten von den Menschen. Aber sie haben ihren Lohn dahin, sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt. So soll es nicht sein. Die Werke sollen wirklich aus einem echten, ungeheuchelten Herzen kommen. Dann sind sie auch glaubwürdig und Gott sieht auch ins Verborgene, was wir im einzelnen Liebesbeweis tun, was wir im stillen Kämmerlein tun, aber dann auch draußen bei den Menschen. Gott sieht es alles und weiß es. Ja, und jetzt ist noch wichtig der Vers 19, ein noch weiterer Aspekt, denn es gibt ja verschiedene Arten oder soll ich jetzt sagen Stufen des Glaubens, wobei Stufen schon wieder problematisch ist. Es gibt ja jetzt nicht besseren oder schlechteren Glauben, aber es gibt einen Glauben, der nur ein bloßes Lippenbekenntnis ist. Und es gibt den rettenden Glauben, der von Herzen kommt und das, was man mit dem Verstand erkannt hat, dann auch im Herzen in eine Vertrauensbeziehung umsetzt zum Heiland. Das eine ist also ein Glaube aufgrund einer Erkenntnis, aufgrund eines Bibelstudiums, vielleicht sogar Theologiestudiums, wobei das nicht über dem Bibelstudium steht, sondern eher oftmals leider eine Verführung ist heutzutage. Und es gibt eben den Glauben, der ins Herz geht und das Herz verändert. Und da ist jetzt der Vers 19 ganz zentral und wichtig, wo wir lesen, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Schock. Ein Schock, wenn man das liest. Denn dass nur einer Gott ist, das ist das Schema Israel, das Glaubensbekenntnis Israels. Der Herr ist Gott, er ist nur einer. Elohim Echad, es ist ein Gott. Es ist richtig, wird ja nicht bestritten. Es ist einer, ein Gott, der dreieinige Gott Israels. Aber die Teufel glauben das auch, sie wissen es ja sogar in der unsichtbaren Welt. Die Dämonen, die abgefallenen Engel also, und zittern. Was ist der Unterschied? Sie wissen, dass Gott ist, aber sie lieben ihn nicht. Sie haben keine Vertrauensbeziehung zu ihm. Sie haben nur einen Kopfglauben, aber keinen Herzensglauben. Im Gegenteil. Sie wissen sogar, dass Gott ist, aber sie lehnen ihn ja ab in ihrem Leben, in ihrem Ungehorsam, in ihrer Rebellion, in ihrem Aufstand, in ihrem selber wie Gott sein wollen. Und das ist genau das Wesen der Sünde, in das sie auch den Menschen hineingerissen haben und immer wieder hineinreißen. Die Dämonen glauben es auch. Und zittern. Ein bloßer Kopfglaube, der nicht ins Herz und nicht in die Hände geht und in die Füße, kann uns nicht retten. Darum geht's. Ich hoffe, dass das jetzt deutlich wurde. Ist uns an sich hoffentlich allen selbstverständlich, dass der Glaube nicht nur da oben bleiben soll, sondern dahin soll und in die Hand und in die Hände und in die Füße. Ins Herz, die Hände und die Füße. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch oder du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Nutzlos für die anderen, weil wir ihnen ja nichts Gutes erweisen? Was nützt dann ein Glaube, wenn er niemandem dient? Ein Heilsegoismus? Ich glaube, ich bin gerettet, Hauptsache ich. Das ist gerade nicht biblisch. Er hilft den anderen nicht und er hilft auch mir selber nicht, weil er keine Frucht bringt und damit tot ist. Und mich damit auch nicht retten kann. Als nutzlos für die anderen Menschen und nutzlos für mich selber. Und dann kommen Beispiele. Übrigens Abraham, das erste Beispiel, das gleiche Beispiel, das ja auch im Römerbrief beim Apostel Paulus zentral ist. Aber das ergänzt sich. Es ist komplementär, was Jakobus und Paulus über Abraham schreiben. Kein Widerspruch, sondern das Prinzip der Komplementarität, das heißt der Ergänzung. Ja, das muss man oftmals in der Bibel beachten. Was zunächst widersprüchlich scheint, ist in Wirklichkeit eine aspektuale Sicht von verschiedenen Seiten her betrachtet und ergänzt sich.
Orientalisches Denken denkt so europäisch oft.
Ja.
Oriental denkt umfassend.
Ja, genau, orientalisches, komplementäres, umfassendes Denken. Und so schreibt nun Jakobus, ist nicht Abraham unser Vater durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte. Hier wird die Intention bereits wie eine Tat beschrieben. Er hat ihn ja nicht opfern müssen letztendlich. Gott hat ja ihn nur prüfen wollen, ob er ihm völlig gehorcht. Darum ging es. Es war die Probe, ob sein Glauben ein Glaube der Tat ist, ein Glaube des Gehorsams ist oder nur ein Kopfglaube. Darum ging es. Und er war bereit, wenn auch schweren, schweren Herzens, Gottes Auftrag zu gehorchen und Isaak auf den Altar zu legen. Aber im letzten Moment hat Gott, als er seinen Gehorsam sah, ihn gestoppt und gesagt, tu es nicht, und hat ihm einen wieder gezeigt, den er anstelle von Isaak dann opfern durfte. Hätten wir diese Probe auch bestanden? Ich kann es nicht sagen, es ist eine schwere Sache. man die eigenen Kinder opfern soll. Es war ja der Erbe der Verheißung, der lang ersehnte Sohn im hohen Alter. Das war ja insofern eine noch größere Prüfung. Vielleicht hat Abraham geglaubt, Gott kann ihn wieder auferwecken. Das hat er sicherlich geglaubt, da ja beim Herrn nichts unmöglich ist. Aber wie auch immer, er war bereit zu gehorchen. Und er wusste auch, dass Gott seine Verheißung noch wahrmachen wird, die er ihm in einige Zeit vorher gegeben hatte. Und da war ja sein Glaube gelobt worden. Im Buch 1. Mose, Buch Kapitel 15, wo es heißt, dass er einen Sohn bekommen wird im hohen Alter, es wird ihm der Sohn verheißen. Und dann heißt es in Kapitel 1. Mose 15, Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er, nämlich der Herr, ihm zur Gerechtigkeit. Das ist der Vers, den auch der Apostel Paulus in Römer 4 zitiert. Und ganz klar der Glaube. Aber dann einige Kapitel weiter, der Glaube, der eben geprüft wird, der sich bewährt, der im Gehorsam zur Tat wird. Und wir merken, das ist gar kein Gegensatz. Das gehört untrennbar zusammen.
Hebräer 11, Vers 17 kommt das vor.
Wir lesen dazu noch Hebräer 11, Vers 17, wo ja das nochmal aufgegriffen wird. Vielen Dank für den Hinweis. Das sind ja die Glaubensväter und auch Glaubensmütter beschrieben. Und da steht nun, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzig Geborenen dahin, als er schon die Verheißungen empfangen hatte und zu ihm gesagt worden war, in Isaak wird dir Nachkommenschaft genannt werden. Denn er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken, woher er ihn auch als Gleichnis wieder bekam. Ja, genau, da steht's. Vielen Dank für den Hinweis. Er glaubte natürlich an die Auferstehung von den Toten. Das hat ihn sicherlich sehr gestärkt. Aber Gott ließ es ja nicht so weit kommen. Er hat ihn so auch ihm erhalten. Nun in Vers 22, das könnte auch missverstanden werden, wenn man es oberflächlich liest. Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Man muss ja aufpassen. Im katholischen Bereich hast du die Vorstellung, Glaube und Werke zusammen bewirken die Erlösung. Und dann werden sogar die Werke der Heiligen angehäuft in einem Schatz der Kirche und den jetzt Lebenden zugeteilt, wenn sie Opfer bringen, auch Geldopfer und so weiter. Dann kann man vom Schatz der Kirche Werke bekommen, dass man auch nicht so lange im Fegfeuer schmoren muss. Das ist also ein Missbrauch des Wortes Gottes. Es hat nichts mit dieser Stelle zu tun. Sondern es geht darum, dass natürlich der Glaube an erster Stelle steht. Und die Werke tun nichts hinzu zur Erlösung. Die Erlösung ist auch nicht im Glauben erwirkt, sondern am Kreuz auf Golgatha. Und wenn wir darauf vertrauen, dann bekommen wir Anteil an dem, was der Herr Jesus dort für uns getan hat. Dass er unsere Sünden uns vergeben hat, uns reingewaschen durch sein Blut und dann auch siegreich auferstanden ist von den Toten. Daran bekommen wir Anteil, indem wir darauf vertrauen, indem wir uns ganz an ihn klammern und unsere Schuld auf ihn werfen, dass wir sie nicht mehr selber tragen müssen. Also der Glaube an sich rettet uns auch nicht, sondern das Erlösungswerk Jesu auf Golgatha. Der Glaube ergreift das aber und das ist unser Akt, den wir tun sollen und auch tun dürfen, unser Entscheidungsakt, im Glauben das Opfer Jesu annehmen. Und daraus fließen dann die Werke, indem Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt und durch die Kraft seines Geistes uns anleitet zu den guten Werken. Wenn der Geist Gottes nicht in uns wohnt, dann sind es verkrampfte Eigenleistungen und können uns eben und auch anderen letztendlich nicht helfen. Und deshalb steht hier, da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Wenn es heißt, durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden, dann ist auch deutlich, dass der Glaube zuerst da war und dann die Werke. Sie haben praktisch den Glauben vollkommen gemacht, indem der Glaube entfaltet wird in der Liebe. So spricht die Schrift, die Schrift erfüllt, die da spricht, 1. Mose 15, Vers 6. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde ein Freund Gottes genannt. Jesaja 41, Vers 8, ein Freund Gottes. Genau den Vers, den wir vorhin gelesen haben. Glaube und dann Werke des Gehorsams aus Liebe zum Herrn und zu den Menschen. Und nun das Resultat in Vers 24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Ist also kein Gegensatz zu Römer 3, wo es heißt, der Mensch wird durch Glauben gerecht, ohne des Gesetzes Werke. Sondern hier sind ja nicht die Werke des Gesetzes gemeint, sondern die Glaubenswerke. Und das muss man klar auseinanderhalten. Ja. Einmal die Gesetzeswerke, die uns nicht rechtfertigen, sondern das Gesetz zeigt uns die Sünde auf. Aber die Glaubenswerke fließen aus dem Glauben heraus, in der Liebe. Und dann wird noch ein Beispiel genannt, abschließend. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus. Das wird in Josua 2 beschrieben, kurz vor der Eroberung Jerichos, als die Kundschafter nach Jericho sich eingeschlichen haben und dann bei dieser zweifelhaften Frau Unterkunft fanden und sich dort verstecken konnten. Sie hat dann eine Lüge gebraucht, um sie zu schützen, hat gesagt, die sind durch das Tor schon wieder hinausgegangen, als da Verrat war und die Wachen kamen. Und dann sind sie aber in Wirklichkeit aber auf ihrem Dach gewesen. Nun ja, aber jedenfalls hat sie dann gesagt, und das ist sehr eindrücklich für eine solche heidnische und unzüchtige Frau, dass sie doch eine Erkenntnis Gottes bekommen hatte. Es heißt dann in Josua 2, Vers 9, sie sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken ist über uns gefallen vor euch und alle Einwohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch, da ihr aus Ägypten zoget und was ihr den zwei Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr sie verbannt habt. Und seit wir solches gehört haben, ist unser Herz verzagt und ist kein Mut mehr in jemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwöret mir nun bei dem Herrn, dass, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, ihr auch an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut und gebt mir ein gewisses Zeichen. Und so weiter. Also sie spricht bereits von dem lebendigen Gott und sagt, der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Offenbar ist der Glaube in ihr entstanden und gewachsen und sie wurde dann später ja auch zu einer Stammmutter des Herrn Jesus, des Königs David und dann auch des Herrn Jesus. Ja, für eine Frau mit einem solchen zweifelhaften Ruf ein gewaltiger Schritt nach vorne, nach oben zum Herrn hin. Und der Herr Jesus hat auch solche Menschen angenommen, wenn sie Buße getan haben. Aber hier ihre Werke, sie hat den Kundschaftern geholfen. Die Lüge wird sicherlich von Gott nicht gelobt. Aber dass sie ihnen geholfen hat, sie versteckt hat, das ist das Problem der Notlüge übrigens. Das ist eine komplizierte Frage. Ja. Wie war es im Dritten Reich, wenn man zum Beispiel Juden versteckt hat? Sollte man das sagen? Ich denke, die sie gesucht haben, die hatten größere Schuld als die dann zur Notlüge gegriffen haben. Denn die wollten sie ja töten. Aber das sind solche Grenzfragen, ja. Ist die Notlüge erlaubt, zum Beispiel auch bei der Frage des Bibelschmuggels. Habt ihr Bibeln versteckt? Kann man ja gar nicht darauf antworten sagen, sucht selber, wenn ihr meint. Ja, es gibt schon Möglichkeiten, aber ganz ehrlich ist es natürlich nicht. Ja, es gibt sogar eine bekannte Stelle auch in 2. Mose 1, wo die Hebammen die israelischen Kinder ermorden sollen und dann sagen sie, sie können es nicht, die israelischen Frauen sind zu stark, die haben immer schon geboren, bevor sie kommen. Das war auch nicht immer wahr, aber Gott hat das sogar dann gelohnt, weil die Schuld des Pharao war wesentlich größer als diese Notlüge, zu der die Hebammen gegriffen haben. Aber das sind, wie gesagt, schwierige Fragen. Ich denke, man wird trotzdem durch jede Lüge schuldig, aber es gibt hier auch eine größere Schuld derer, die die anderen töten wollten. Nun, der abschließende Vers hier jedenfalls lautet, und ich habe es ja schon erwähnt, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ich denke, das ist uns deutlich geworden. Und ich wünsche uns allen, dass wir einen lebendigen Glauben haben, der auch Taten der Nächstenliebe hervorbringt. Im Gehorsam gegenüber Gott, dem Herrn, und in der Liebe zum Nächsten, den der Herr uns zur Seite stellt, als Menschen, die auf unsere Hilfe warten. Amen. Lasst uns beten. Ja, lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns Hände und Füße gegeben hast, dass wir auch Taten der Nächstenliebe vollbringen können. Zeig uns, wo du das jetzt auch von uns forderst, im guten Sinne, wo Menschen in Not sind, wo sie wirklich Hilfe brauchen, dass unser Glaube nicht tot ist, sondern lebendig ist und dass auch Menschen gerettet werden, indem sie erkennen, das ist ein echter Christ, der auch Nächstenliebe übt. Ja, so sei du uns gnädig, Herr, und vergib, wenn wir es nicht immer richtig getan haben. Aber du kannst uns erneuern, auch heute uns stärken durch deinen Geist, Weisheit und Liebe schenken, zu deiner Ehre und zum Segen für die Menschen. Amen.